dass wir miteinander einige Stationen vom Leiden von Jesus zu uns reden und davor stillstehen. Ich glaube, das lohnt sich's. Damit die Leiden von Jesus ganz neu unser Herz bewegen und erfassen können. Das ist ja der Kernpunkt vom Evangelium. Darum hat der Apostel Paulus gesagt, im 1. Korintherbrief, er wisse nichts anderes zu predigen als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Natürlich ist er der Botschaft vom Gekreuzigten von Paulus auch der Auferstandene drin gewesen. Aber heute haben wir ja keine Freitag. Und ich möchte jetzt nochmal anknüpfen bei dem Text, den ich schon letztes Jahr gelesen habe, an Karfreitag. Und wir wollen eine weitere Station von diesem Leidensweg zu uns reden. Ich lese aus Matthäus 27 ab Vers 24. Und wer will, um sich den Text besser einzuprägen, es wird sicher noch ein bisschen leicht gemacht, dass man nachher auch mitlesen kann, den Text. Also schnell findet eure Bibel, die aufliegt, Seite 718. Man kann sich so das auch gut einprägen. Matthäus 27 ab Vers 24. Da wird uns ja in diesem Kapitel, in diesen Versen, die Situation beschrieben, wie der Pilatus auf seiner Gerichtsstätte gesessen ist in Gabata, in Jerusalem, und jetzt Volk vor dieser Gerichtsterrasse immer tobender, immer intensiver, aufgestachelt durch ihre Führer, den Tod von Jesus verlangt haben. Und jetzt heißt es im Vers 24, Pilatus sah, dass er nichts erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer. Er ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Da rief das ganze Volk, die Schuld oder das Blut an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Was für eine Aussage. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei, Jesus hingegen ließ er auspeitschen, übergab ihm den Soldaten zur Kreuzigung. Die Soldaten des Gouverneurs brachten Jesus ins Prätorium und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachrotenen Mantel um. Flochten aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen, es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. In diesen Versen und auch im ganzen Kapitel werden uns ja äußerst dramatische, äußerst ergreifende Szenen beschrieben. Und als ich über diesen Text brütet habe, ist mir die Frage aufgetaucht, können wir die Leiden von Jesus heute überhaupt noch ertragen? Es gibt ja viele Menschen, die stoßen sich an diesen Leiden. Sie sagen, das ist unappetitlich. Das steht im Widerspruch zu unserem humanistischen Empfinden. Eine Frau hat es einmal so ausgedrückt, treffend für viele stellvertretend, sie hat gesagt, an einen barmherzigen Gott glaube ich auch. Aber an einen leidenden, an einen blutenden Christus, der ist mir unappetitlich. Ein leidender, blutender Christus, mit dem kann ich nichts anfangen. Den brauche ich nicht, der ist mir zuwider. Und der springende Punkt ist, gerade der leidende Christus und der barmherzige Gott, die sind eins. Das zeigt uns das ganze Neue Testament. Ja, noch mehr. Der lebendige Gott hat uns Menschen seine Barmherzigkeit gerade in seinem leidenden Sohn gezeigt und deutlich gemacht. Die Frage ist darum ganz eine andere. Wie können wir es ertragen, die Leiden von Christi? Sondern die Frage ist vielmehr, ist es uns geschenkt, die Leiden von Christus noch richtig können zu begreifen? Also es geht nicht ums Ertragen, sondern es geht ums Begreifen. Und möge mir, möge uns allen heute neu das ein Stück tiefer gehen, sonst können wir begreifen. Ganz können wir es nicht, aber ein Stück mehr begreifen, die Leiden von Christus. Wenn es jetzt in unserem Text heisst von Pilatus, er ließ Jesus auspeitschen. Das sind nur wenige Worte, was steckt da dahinter? Er ließ Jesus auspeitschen. Das heisst nach römischer Art. Eine Geißelung. Und das war keine zimperliche Sache. Das war eine deftige Sache. Erstens, Geiselung nach römischer Art, die haben nur als Sklaven dürfen ausgeführt werden. Nicht an römischen Bürgern, weil es so etwas Schreckliches war. Und zweitens, eine Auspeitschung auf römische Art, da hat es überhaupt keine Vorschriften gegeben. Da hat es überhaupt keine Regeln gegeben. Zum Beispiel geregelt die Anzahl der Schläge. Sondern die Schergen, die Geiselungen ausgeführt haben, die haben nach Lust und Laune können zuschlagen. Das waren meistens abgerührte Typen. Bis sie müde sind. Oder bis sie ihr Bedürfnis nach Grausamkeit können befriedigen. Die römische Art von Geiselung war ganz anders. Auch die Juden haben ja eine Form von Geiselung als Strafe gekannt. Aber da hat es gewisse Regeln gegeben. Da musste der Gesundheitszustand von einem verurteilten dauernd beobachtet werden. Und sonst musste abgebrochen werden. Die Anzahl von Schlägen sind geregelt. Höchstens 39 Schläge, 40 weniger einen. Geregelt war auch, höchstens ein Drittel von allen Schlägen hat man dürfen auf den Vorderkörper schlagen. Der Rest auf den Rücken. Und bei den Römern ist das alles nicht gewesen. Keine Vorschriften. Meistens ist ein Verurteilter am niedrigen Pfahl angebunden worden, so dass die Schergen, die römischen Schergen von allen Seiten frei haben können zuschlagen. Meistens sind ja bei diesen Geiseln, sind das Riemen gewesen aus hartem Leder, wo vielfach auch Knochenstück oder Bleistück eingewoben gewesen sind, und es gibt aus ausserbiblischen Quellen mehrere Dokumente, wo berichtet wird, dass der Körper von einem Verurteilten durch eine römische Geiselung nach kurzer Zeit so zerfleischt worden ist, dass man hat können die Adern und Blutgefäße sehen. Oder dass der Körper derart aufgerissen worden ist durch die römische Geiselung, dass zum Teil man bis auf die Knochen hat können abschauen. Die sind frei geleitet worden. Und nicht selten wird uns berichtet, ist ein Verurteilter unter dem Sausen von diesen Riemen gestorben. Schlichtweg gestorben. Und wir können uns gar nicht richtig vorstellen, wie Jesus ausgesehen hat nach dieser Geiselung. Sie hat uns da gar nicht näher berichtet. Aber der alte Prophet Jesaja, der hat uns so ein bisschen andeutungsweise, beschreibt er das, wie Jesus ausgesehen hat. In Jesaja 53, Vers 3 sagt er, Jesus war der Allerverachtetste. Er war der Unwertetste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet. Er ist so misshandelt worden, so entstellt worden, sein Körper, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Das heisst, normale Menschen, die nicht so abgerührt gewesen sind wie die römischen Soldaten, die haben nicht mehr können heranschauen, wie Jesus zugerichtet worden ist. Die haben den Anblick nicht mehr können ertragen. Die Frage lautet, ich wiederhole sie nochmal, ist es uns noch geschenkt, die Leiden von Jesus so richtig zu begreifen. Am Entstellten, am leidenden Jesus ist nämlich deutlich geworden, wie Gott über Sünde denkt. Ja, noch mehr. Am leidenden, entstellten Christus ist deutlich geworden, wie Gott über meine Sünde denkt, über deine Sünde denkt. Am leidenden Christus ist deutlich geworden, wie abgrundtief, schrecklich Sünde in den Augen vom lebendigen Gott ist. Wir haben zum Teil keine Ahnung mehr von dem in unserer Gesellschaft. Was Sünde in den Augen Gottes ist. Ja, warum ist der Körper so furchtbar entstellt worden von Jesus? Wieder ist es der alte Prophet Jesaja, der im Kapitel 53 uns das mit wenigen Worten ganz deutlich schildert. Ich habe sie euch hier eingeblendet. Er beschreibt uns das, er sagt uns das, er, Christus, wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Weil wir mit unserem Leben ohne Gott unterwegs gewesen sind. Unverbindlich sind, nicht nach Gott fragen in der Gestaltung von unserem Alltag. Wegen unserer Sünden wurde er verwundet. Verwundet. Und wenn wir nur ein bisschen begreifen, wie Gott Sünde ernst nimmt, dann verharmlosen wir nicht Schuld in unserem Leben. Ja, das machen doch alle anderen auch. Was ist da schon dabei? Wenn wir nur ein bisschen begriffen haben, wie Gott Sünde ernst nimmt, dann wollen wir weiter gern von dieser Sünde loswerden. Dann suchen wir eben die Barmherzigkeit Gottes. Und genau um das geht's. Vor einigen Wochen hier im Gottesdienst ist eine Person dafür gekommen zum Gebetsteam. Wir tun ja immer Gebet anbieten. Und hat gesagt, ich möchte die Last von meiner Sünde loswerden. Und das Gebetsteam hat im Moment noch ein bisschen gezögert. Und dann hat die Person gesagt, doch, ich will nicht länger warten, bis ich die Last von meiner Sünde loswerde. Hat also etwas begriffen, wie Gott Sünde sieht. Ich habe ja auf Krishona vor ein paar Jahren Theologie studiert und da haben wir verschiedene Dozenten gehabt. Gute Dozenten, aber ein Dozent, ich sage jetzt keinen Namen, weil man das ja ins Internet stellt, das war ein Mann mit besonderer Vollmacht. Mir ist immer vorgekommen, wenn der Unterricht gibt, wie es heisst, von einem Grossen im Alten Testament, ist keins von seinen Worten auf den Boden gefallen. Die haben ja fast wund geschrieben. Von seinen Aussagen. Und eine Aussage war, die er noch gemacht hat, der ist mir tief rein, er hat gesagt, ein Mensch kann die Liebe Gottes nur dann tief begreifen und erfassen, wenn er vorher auch sein Sündersein tief begriffen hat. Und darum habe ich mich so gefreut von dieser Person, die sagt, ich will die Last nicht mehr mit heimnehmen. Ich will nicht mehr länger warten, mit dieser Last von meiner Schuld durchs Leben gehen. Das ist die Voraussetzung, dass wir die Liebe, die Barmherzigkeit Gottes ebenso tief dürfen erfahren. Also am stellten, am liebenden Christus ist deutlich geworden, wie Gott über meine und deine Sünde denkt. Aber nicht nur allein das, sondern am liebenden Christus ist auch deutlich geworden, was Gott mit meiner und deiner Sünde am Kreuz gemacht hat. Auch wieder sagt das uns der Jesaja, der alte Prophet Jesaja, im gleichen Vers 5, im Kapitel 53, ich tue es euch gerade einblenden, wo es dann weiter heisst, er wurde für uns bestraft. Ja, und wir? Was müssen wir jetzt noch machen? Wir haben Frieden mit Gott. Das heisst, weil Jesus die ganze Strafe freiwillig von unserer Schuld auf sich genommen hat, das ist die entscheidende Voraussetzung, dass wir froh, dass wir dankbar, dass wir entlastet können, jeden Tag leben von der Gnade Gottes. Ich habe das so bewegt vom Lehrabend her, haben wir ja Aufgaben bekommen. Impulse für die Stille, und ich glaube, gestern oder vorgestern war der Psalm 95 dran. Der Psalm 95, wo es heisst, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Kommt, lasst uns ihm zujauchzen. Und dann wird gesagt, warum? Ganz neutestamentlich, denn er ist der Fels unseres Heils. Also ich habe nicht mehr auf meinem Sessel können hocken, wenn ich das gelesen habe. Und das hat mit dem Karfreitag zu tun. Weil Jesus strafwillig auf sich genommen hat. Das ist die entscheidende Voraussetzung. Ich sage es nochmal, dass wir froh, dass wir dankbar können leben von dieser Gnade Gottes. Ja, noch mehr, dass wir uns gern immer mehr von dieser Gnade weiter verändern. Und das macht ja das Christsein so furchtbar spannend. Ich lese nochmal Vers 26 bis 30. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten. Die Soldaten des Gouverneurs brachten Jesus ins Prätorium und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um. Sie flochten aus Dornenzweigen eine Krone und setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen: Es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf. Jetzt übergibt also der Pilatus Jesus den Soldaten zur Hinrichtung. Ganz klar, er ist abgeführt worden, Jesus. Sie haben ihn mitgenommen ins Prätorium, man könnte es auch übersetzen, ihre Kaserne. Und jetzt heisst da weiter, die ganze Mannschaft von diesen Soldaten versammelte sich um ihn. Im Griechischen heisst es von einer Kohorte. Die Mannschaft, das war immer ein zehnter Teil von einer Legion, das waren 600 Männer. Die sich da jetzt um Jesus versammelt haben. Das war die Leibwache von Pilatus und gleichzeitig sind die Soldaten auch Gerichtsvollstrecker von dem Urteil, das Pilatus gefällt hat. Und es war üblich, mit einem, der zum Tod verurteilt war, haben die Soldaten können machen, was sie wollen. In diesem Prätorium, in dieser Kaserne, war ein völlig rechtsfreier Raum. Die Römer haben ja Wert gelegt auf Recht. Aber da war ein völlig rechtsfreier Raum. Und was haben sie gemacht mit Jesus? Wir haben es gehört und gelesen, sie haben ihm Kleider ausgezogen. Sie haben einen purpurroten Mantel angelegt. Warum? Das ist ein Zeichen, ein roter Mantel, ein Zeichen der Feldherren gsi, oft auch ein Zeichen der Könige gsi. Also sie haben aus Jesus einen Spottkönig gemacht. Sie haben damit zum Ausdruck gebracht, deine Macht, Jesus, ist gegen die Macht von uns Römern nur schwach, lächerlich. Einen roten Mantel haben sie ihm angelegt. Die Bibel kennt die Farbe auch. Scharlachrot. Es ist immer wieder die Farbe der Sünde. Zum Beispiel im Alten Testament, am grossen Versöhnungsfest, ist jeweils ein Sündenbock in die Wüste geschickt worden. Und dem Sündenbock hat man vorher zwischen seine Hörner einen roten Stoffstreifen angebunden, der symbolisiert hat, die Schuld vom Volk liegt nicht mehr auf uns, sondern auf dem Sündenbock. Wir kennen ja den Ausdruck heute noch in unserem Sprachgebrauch. Ein Sündenbock. Der trägt jetzt Schuld vom ganzen Volk. Die Soldaten haben schon hingewiesen, warum Jesus gestorben ist. Und dann haben wir gelesen, haben sie aus Dornenzweig eine Krone geflochten. Höchstwahrscheinlich ist das Ganze eine gewöhnliche Distelart gewesen, die es in Israel viel gibt, mit biegsamen Dornen. Wahrscheinlich war es nicht das Ziel, ihm besondere Schmerzen am Kopf zuzufügen, in erster Linie, sondern sie haben mit dieser Krone, ich muss lesen hier, eine lächerliche, eine jämmerliche Spottkrone gemacht, um Jesus zu entehren, um ihn zu verspotten. Wir spüren da etwas aus dem Text, also die römischen Soldaten sind nicht nur einfach abgebrüht gewesen, sondern sie sind auch voller Hass gewesen. Auch voller Antisemitismus. Der war damals weit verbreitet gewesen. Man hat zum Beispiel weltweit im Römischen Reich über die Juden gesagt, es ist Gesindel, der noch in der Wüste liegen geblieben ist. Und die Soldaten, man merkt es auch aus allem heraus, die sind auch verbittert gewesen. Und es hat auch seine Gründe gehabt. Es hat nämlich kein Volk gegeben im ganzen Römischen Reich, das so aufmüpfig war wie die Juden. Es hat kein Volk gegeben damals im Römischen Reich, das so aufmüpfige Widerstandskämpfe gehabt hat. Man hat damals im Kaiserreich gesagt, wenn man einen sich bewähren will, um Karriere zu machen im Römischen Reich, müssen wir ihn ein bisschen nach Palästina schicken. Der kann er sich auszeigen. Und darum haben die römischen Soldaten, die sind ihres Lebens nicht sicher, die nie gewusst, wenn wieder ein Anschlag ist von irgendwelchen Zeloten. Und das spüren wir da auch etwas von dem Hass, wo sie da freien Lauf gelassen haben, indem sie Jesus angespuckt haben, indem sie Jesus wieder lächerliches Königszepter in die Hand gedrückt haben, sie ihn wieder weggenommen haben und mit dem Zepter auf den Kopf eingeschlagen haben. Indem sie von Jesus abgeknüllt sind, haben wir auch gelesen. Und ihn verhöhnt haben und ihn entehrt haben. Und trotzdem stellt sich uns die Frage, hat denn niemand Mitleid mit dem Jesus? Haben auch die Soldaten kein Funken Mitleid mit dem Jesus? Sie wissen doch, dass das kein gewalttätiger Widerstandskämpfer ist. Sie haben doch gewusst, dass die Juden, sie haben es ja mitbekommen vorher, ihn nur aus Neid überantwortet haben. Sie haben doch gehört von all diesen Wundern, die Jesus da hat. Kranken geheilt hat. Tausende zu essen gegeben. Hat niemand Mitleid mit dem Jesus. Warum nicht? Jesus lehrt uns in diesen rohen und spottenden Soldaten, uns selber zu sehen. Da in diesen rohen, spottenden Soldaten, das sind wir drin. Jesus sagt im Matthäus 15, Vers 19, aus unserem Herzen raus kommen böse Gedanken. Aus unserem Herzen raus kommt Mord. Der hat doch noch niemand umgebracht. Die Bibel sagt, wenn du jemanden hassest, ist das bereits Mord. Aus unserem Herzen raus kommt Ehebruch. Verleumdungen, Lügen. Wenn zum Beispiel unser Stolz verletzt ist, da kommen schnell böse Gedanken aus unserem Herz. Das wird sehr gut sichtbar bereits schon bei den Kindern oder bei Teenagern. Gut, unsere Kinder sind schon ein bisschen grösser. Aber da sagt Mami zum Beispiel etwas zum Fräulein Tochter oder zum Herr Sohn. Und das passt dem oder der nicht, was passiert. Man springt weg vom Tisch, man springt ins Zimmer, Peng! Die Tür ist zu. Und das bleibt so, möglichst lang. Vielleicht hört man noch ein bisschen Musik hinten dran, aber sonst ist es still, die Tür bleibt zu. Und irgendwann kommt ja das Nachtessen. Und vielleicht kommt dann die Mami wieder und sagt, du, komm raus, es gibt Nacht. Keine Antwort. Die Tür bleibt zu. Warum? Weil der Stolz von einer Majestät beleidigt ist. Das ist nicht nur bei den Teenagern und bei den Kindern so, das ist auch bei uns Erwachsenen so. Der Unterschied zu den Kindern und zu den Teenagern ist nur der, wir Erwachsenen, wir machen das unterdessen viel raffinierter. Wenn unser Stolz verletzt ist, wir sind viel geübter. Wir machen das nicht mehr so plump mit Türen zuschletzen. Dafür viel subtiler. Dafür oft umso gemeiner. Wenn unser Stolz verletzt ist, dann kommen die bösen Gedanken warten rum. Dir werde ich auch noch eins auswischen, wenn ich Gelegenheit habe. Dir gebe ich auch noch eins ans Bein, Herr. Ich warte auf Gelegenheit. Und wenn ich Gelegenheit habe, dann hau ich die Pfannen rein. Nicht mit Türen schletzen, sondern ganz fein, vielleicht mit einem Lächeln im Gesicht, aber platziert. Jesus lehrt uns in diesen rohen, spottenden Soldaten uns selber sehen. Ich sage es nochmal, aus unserem Herz rauskommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Lügen, Verleumdungen. Und wie froh sind wir da, dass der barmherzige Gott und der leidende Gott eins sind. Wie froh sind wir, dass der lebendige Gott mir und dir gerade in seinem leidenden Sohn seine Barmherzigkeit gezeigt hat und deutlich gemacht hat. Wie der Prophet Jesaja sagt, ich zitiere nochmal, er wurde für uns bestraft und wir, was verdient hätten, die Strafe, wir haben Frieden mit Gott. Und möge es uns heute wieder ganz neu geschenkt werden, das Leiden von dem Jesus noch ein Stück tiefer zu begreifen. Und wenn du merkst heute Morgen, es sind Sachen in meinem Leben, die noch anstehen, zwischen Gott und mir und auch zwischen Gott und den Menschen. Gerade das anschliessende Abendmahl ist eine gute Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, diese Sachen in die Ordnung zu bringen. Darum ist nämlich Gott in Jesus so tief abgestiegen am Karfreitag. Darum hat sich Jesus so unappetitlich erniedrigen, auspeitschen, kreuzigen. Das Blut von Jesus war dem Vater nicht zu teuer gewesen. Und wer sich daran stört, der hat noch nicht begriffen, wie tief verloren er ist. Jesus hat uns nur retten können. Jesus hat uns nur seinen Frieden bringen können. Weil er so tief abgestiegen ist, wie wir Menschen gefallen sind. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, der misshandelte und leidende, blutigende Christus am Kreuz, er ist nicht schön zum Anschauen, aber er ist unsere Rettung. Darum findet gerade im Leiden von Jesus, sage ich es nochmal, Gottes Barmherzigkeit seinen tiefsten Ausdruck. Oder nochmal mit anderen Worten ausgedrückt, bei der Erlösungstat von Jesus geht es nicht um Ästhetik, sondern es geht um unser Überleben. Es geht um Sein oder Nichtsein. Es geht um Himmel oder Hölle. Bei der Erlösungstat von Jesus geht es letztendlich darum, dass auch wir frei sein können wie der Barabbas, wie es in dieser Geschichte auch beschrieben ist. Das war ein Mörder. Das war ein Widerstandskämpfer. Und so geht es auch in unserem Leben, dass wir die Kraft, Gottes Kraft persönlich erfahren können, das Kreuz. Wir haben in dieser Lehrübung zum Gebet unser Vater ja durchgenommen. Da ist mir etwas so neu aufgefallen, was am Schluss heisst, am Schluss von unser Vater, dein ist die Kraft. Die kommt vom Kreuz her, die kommt von der Erlösung her, dass wir die persönlich erfahren können, dass der Kerker von unseren bösen Gedanken, die nur darauf warten, die auch umzusetzen, kann gesprengt werden. Dein ist die Kraft und die Erlösung in Jesus Christus, dass die bösen Gedanken, die manchmal kommen in unserem Leben, können ausgewechselt werden durch gute Gedanken. Dass der Zwang zum Bösen kann gesprengt werden. Und darum dürfen wir mit grosser Dankbarkeit heute wieder ganz neu die Rettung von Jesus beanspruchen. Die Gnade von Jesus beanspruchen. Wir dürfen Jesus heute Morgen, das werden wir auch machen beim Abendmahl, wieder ganz neu anbeten. Haben wir es noch in den Ohren, was uns der Boris am letzten Dienstag gesagt hat über Anbetung. Das heisst, Jesus aufs Podest aufstellen. Das ist richtig das Karfreitag feiern. Wir dürfen aus Dankbarkeit ihn loben mit der Hingabe von unserem Leben und den Jesus auf den Thron von unserem Leben zu setzen. Und das werden wir jetzt im Abendmahl auch zum Ausdruck bringen. Aber vorher werden wir miteinander mit dem Musikteam nochmal das Leiden von Jesus lobend und dankbar besingen. Sind ihr so gut und kommen bereits führen?